Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
7,7. Damit war das Beben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien eines der stärksten seit Jahrzehnten. Die Zahl der Toten und Vermissten steigt immer noch weiter. Zusammengestürzte Häuser und Menschen, die nach den Verschütteten suchen. Die Bilder sind noch schwerer zu ertragen, wenn man weiß, wie viel zu Erdbeben geforscht worden ist. Es gibt erdbebensicheres Bauen, es gibt so etwas wie Frühwarnsysteme, aber die betroffene Region hat davon wenig profitiert. Auch jetzt blicken Fachleute auf dieses Beben, versuchen wieder mehr zu verstehen. Wie das aussieht, darüber habe ich vorhin mit Charlotte Krawczyk vom Deutschen Geoforschungszentrum gesprochen und sie als erstes gefragt, was im Netzwerk eigentlich passiert, wenn wie dieses Mal die Erde mitten in der Nacht bebt.
Wir werden tatsächlich geweckt durch sowas und zwar dann, wenn wir unser Mobiltelefon, auf dem unser Erdbebenticker läuft, dann auch neben dem Bett liegt. Es ist generell so, dass wir mit dem Geofon-Netzwerk, was wir hier als internationales Netzwerk betreiben im GFZ, dass wir dort online alle Daten weltweit von den Stationen, die wir abfragen, hineinbekommen. Und immer dann, wenn es große Ereignisse gibt, dann kriegen wir eine automatische Mitteilung auf unsere Telefone, sodass wir dann auch nochmal reagieren können, eventuell die Daten nochmal auch per Hand anschauen, gucken, ob Besonderheiten drin sind oder ähnliches.
Wie viele Sensoren gibt es denn in der betroffenen Region? Ich kann mir vorstellen, dass die nicht so gut ausgerüstet ist wie andere Erdbebenzonen.
Da haben Sie völlig recht. Es gibt in dieser Region von dem, was wir als, sagen wir mal, internationales Messnetz betreiben, keine Station. Es gibt vielleicht regionale Messnetze, die dann im türkischen Raum seitens der Kolleginnen und Kollegen dort betrieben werden. Aber unsere nächste Station, mit der wir sozusagen das Signal dort empfangen haben, von dem Beben, die steht auf Zypern.
Auf Zypern? So weit entfernt? Das ist ja der Rand des Erdbebengebiets jetzt. Und daraus können Sie was ableiten?
Das, was wir mit den Stationen, die wir in diesem weltweiten Netz angucken, machen können, ist zum einen eine gute Lokalisierung. Also wenn ich wissen möchte, wo genau das Beben nukleiert ist und entstanden ist, dann brauche ich möglichst viele Stationen, um das gut eingrenzen zu können, den Ort und die Tiefe. Das ist das eine, wofür wir dieses Grobnetz sozusagen nutzen können. Wir sehen auch sehr viel von den Nachbeben, die ja auch insbesondere jetzt bei den Ereignissen dieser Tage immer noch auflaufen. Dort schätzen wir ab, wie groß sind die Magnituden. Also wie sehr wird der Bereich, der sowieso schon erschüttert und zerstört wurde, wie sehr wird der noch weiter beeinflusst durch weitere Erdbeben. Wir können leider gar nicht sagen, wann diese Nachbebentätigkeit jetzt auch wirklich aufhört. Also im Moment können wir halt sehen, die Region ist noch nicht zur Ruhe gekommen, aber wir können leider auch durch unsere Forschung immer noch nicht sagen, kommt noch ein großes Beben, wann ebbt das ganze Verhalten dort ab und wie ist die Prognose dafür?
Das Erdbeben, das jetzt schon 5000 Tote gefordert hat, die Zahl wird weiter steigen. Ja. Das war überfällig, das wussten Sie. Besonders bedroht ist aber eigentlich eine andere Linie, die nordanatolische Verwerfung, die an Istanbul grenzt. Wissen Sie, ob es da irgendwelche Wechselwirkungen gibt? Also kann es sein, dass dieses Beben jetzt auch das Beben im Norden nochmal wahrscheinlicher macht?
Wir würden davon im Moment nicht ausgehen, weil die Distanzen auch sehr groß sind und die Bruchfläche nicht so weit reicht, dass wir davon ausgehen, dass eine große Umlagerung von Spannung vom Osten nach Westen Richtung Istanbul stattfindet derzeit, die so weit reichen kann, dass dadurch ein Beben in Istanbul getriggert wird. Es ist auf jeden Fall völlig richtig, dass auch Istanbul sozusagen darauf wartet, dass dort ein großes Beben kommt. Wann aber genau, das wissen wir leider gar nicht.
Wie weit ist denn die Technik? Also ein bisschen Frühwarnung gibt es ja in Form von Apps zum Beispiel in Kalifornien. Was könnte sowas leisten? Ist also Istanbul zum Beispiel besser ausgerüstet? Könnte man eventuell dann doch ein bisschen früher was sagen, wenn man mehr Sensoren hat und eine besser ausgerüstete Region, um die Leute dann wenigstens ein paar Sekunden früher zu warten, damit die aus den Gebäuden raus können zum Beispiel?
Im Vergleich jetzt zu der Region an der ostanatolischen Störungszone zu Istanbul kann man zumindest auf jeden Fall festhalten, dass Istanbul ein Frühwarnsystem hat. Es ist nicht unbedingt jetzt Frühwarnung, dass die gesamte Bevölkerung entsprechend evakuiert werden kann. Aber wenn solche Dinge wie Abschalten von oder Zuschließen von Gasleitungen und Ähnlichem schon erfolgen kann, ist das natürlich auch eine große Hilfe, damit nicht sozusagen sekundäre Effekte die Schäden noch weiter beeinflussen würden.
Aber Sie können erst agieren, wenn das Beben schon stattgefunden hat. Sie wissen es nicht vorher.
Wenn es keine Anzeichen dafür gibt, eine erhöhte Tätigkeit auftritt oder Ähnliches, was man vielleicht als Indiz werten könnte, wäre das wahrscheinlich nicht so. Sondern dann geht die Alarmkette los, sobald etwas passiert.
Wie sieht Ihr Tag im Moment aus? Also was machen Sie ganz konkret mit den Daten, die jetzt kontinuierlich einlaufen aus der Region?
Das, was man machen kann, ist, das ist leider halt der Teil, der immer erst kommt, wenn etwas passiert ist, ist die Serie von den Nachbeben zu nutzen und die wirklich auf ihre Verteilung zum Beispiel zu untersuchen, aber auch zu gucken, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer wissenschaftlich einsteigen, was für Signalcharakteristik zeigen die uns, wie können wir zum Beispiel auch Bruchprozesse ableiten und Ähnliches, um da ein genaueres Bild zu kriegen, wie sich räumlich und zeitlich dieser Abbau der Spannung, die ja bei jedem Erdbeben abgebaut wird, wie der sich verteilt. Und daraus versuchen wir dann Modelle zu rechnen, mit denen man dann auch das Verhalten des Untergrundes und die Reaktion auf entsprechende Spannung oder Spannungsabbau beschreiben kann.
Das heißt, es ist sowohl Grundlagenforschung, aber eben auch Forschung für die gesamte Region, um ein bisschen besser in die Zukunft gucken zu können.
Da würde es auf Dauer genau hinlaufen. Man rechnet ein Modell für den Untergrund, wo man Kenngrößen drin hat, wie ist das elastische Verhalten des Untergrundes? Ab wann kommt es zu Bruchbildung? Diese Kenngrößen, die sind ganz wichtig, um für eine Region auch abschätzen zu können, wie viel verkraftet der Untergrund, wie stabil ist er mechanisch zum Beispiel, bevor wirklich große Schäden entstehen.
Wenn Sie noch mal kurz zusammenfassen müssten, was erwartet die Türkei und der Norden Syriens in den nächsten Tagen und Wochen?
Also es ist sehr schwierig, jetzt eine Prognose abzugeben, wie sich die Gegebenheiten vor Ort entwickeln können. Das, was wir aber im Moment zumindest noch sehen im großen Erdbebenmonitor, ist die Tatsache, dass die Energie noch entladen wird, dass die Region noch nicht zur Ruhe gekommen ist und dass es noch kein Anzeichen bisher gab, dass das Signal wirklich schwächer wird oder sich verlagert hat auch. Da kann man keine echte Prognose raus ableiten, aber wir sehen, dass jetzt zumindest, wenn es nicht schlagartig aufhört, es noch weitere Nachläufer wahrscheinlich geben wird.
Das heißt, wir reden von Tagen. Mhm. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Professorin Charlotte Krawczyk, heute Mittag habe ich Sie am Geoforschungszentrum Potsdam erreicht.